Unser großes Thema heute in diesem Podcast Nummer 43 sind ja Lastenfahrräder.
Ja, zum allerersten Mal. Alexander Lutz von Cargo Bike Jetzt.
Wir stehen ganz neutral da und beraten wirklich und helfen den Leuten bei den ersten Tritten.
Race Across America.
Ja, ich begleite. Und das Ende vom Lied war, dass der arme Klaus Henning, weil er nicht erreicht wurde, dann stand er einfach mal eine Stunde da rum mit knurrendem Magen und ist dann irgendwie in Tschechien in so einen Supermarkt reingelatscht, hat sich erstmal ein paar Bananen geholt.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 43, Bikers Paradise Podcast. Falls ihr heute übrigens ein paar Baugeräusche hört, das kann sein, dass ihr im Presslauf da mal irgendwo im Nebengebäude, im Nebenraum angeht. Also dann einfach weiterhören und nicht irritieren lassen, okay?
Übrigens, ich hatte Glücksgefühle diese Woche.
Was? Wieso?
Weil wir sind in den Podcast-Charts, in den Apple-Podcast-Charts Schweiz eingestiegen, richtig groß.
Stark, ne? Wir hatten ja auch eine Zürcherin da.
Ja, genau. Super, ne?
Und das haben wir alles nur euch zu verdanken, weil ihr das hier so schön teilt und hört und abonniert. Also vielen Dank nochmal dafür. Alex, Frage zum Anfang. Was ist so deine Lieblingspizza?
Meine Lieblingspizza? Ich esse sehr gerne Pizza mit Sardelle.
Ich auch!
Wie heißt
Pizza
denn die?
Napoli.
Nee, ist das Napoli?
Ja, ja Napoli. Ja. Sardelle, Kapern und Oliven.
Ja. Ja, aber Hauptsache Sardellen und Kapern und dazu ein Glas Weißwein.
Ja, bei mir ist die Flasche Bier, aber dass wir da schon wieder einer Meinung sind, ist ja Wahnsinn.
Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Guck mal, ich habe mir ein Giro d'Italia T-Shirt gekauft, Amore Infinito und darauf ist ein Stück Pizza. Ist das nicht geil?
Ja, ich dachte von Weitem, das ist irgendwie so eine Eistüte.
Nein, es ist eine Pizza. Guck mal, da läuft halt der Käse. Achso, naja, man könnte auch denken, das ist eine Eistüte. Du hast recht. Okay, also Giro d'Italia ist, hast du ein bisschen geguckt?
Nee.
Die große Landesrundfahrt, 3 Wochen in Italien.
Na, ich habe nur mitbekommen irgendwie, dass, wie heißt er nochmal?
Tadej Pogacar.
Pogacar, dass der irgendwie alle wegräumt.
Man muss auch ganz ehrlich sagen, er ist ein Monster. Ja, wenn es den Namen der Kannibale nicht schon gegeben hätte,
hättest du ihm den gegeben.
Würde Tadej Pogacar jetzt wahrscheinlich diesen Namen tragen. Ja, der nimmt halt alles mit, was geht gerade. Ne? Bonussekunden, Etappensiege, Zeitfahren hat er gewonnen. Sogar für den Sprinter des eigenen Teams hat er mal den Leadout, also den Anfahrer, gespielt.
Nicht dein Ernst.
Der hat dann aber, glaube ich, nur Platz 3 gemacht. Aber dafür ist er sich dann auch nicht zu schade. Und das hat auch alles einen Sinn und Verstand. Das ist nicht so Demoralisierung für alle, sondern ich wette, der hat im Hinterkopf, im Hochgebirge funktioniert er nämlich nicht so richtig. Ne? Also wenn es so ganz, ganz weit nach oben geht. Da hatte er vergangenes Jahr in der Tour de France nämlich mal einen rahmenschwarzen Tag, hat ein paar Sekunden, Minuten verloren. Und das wird ihm noch im Gedächtnis sein. Deshalb wird er sagen, jetzt geht's mir gut. Ich sammle ein, was geht, mache Vorsprung und dann kann ich mir auch mal so einen Tag leisten. Ich glaube, das ist so die Herangehensweise davon. Und ich finde den Giro gerade richtig toll. Es macht richtig Spaß. Italien sowieso super. Die Etappen sind toll zusammengebaut. Fast jeden Tag richtig schön spannend, obwohl Tadej Pogacar im rosa Trikot da seine einsamen
Runden so dreht.
Aber es macht einfach Spaß.
Wirklich. Den gucke ich mal rein heute Abend. Ich gucke mir mal die Zusammenfassung an.
Geht noch bis 21. Mai. Ziel ist in Rom. Und falls ihr den Podcast irgendwie später hört und alles ist komplett anders und der fährt gar nicht mehr bei der Rundfahrt mit, das kann natürlich auch sein.
Habt ihr das verpasst?
Dann habt ihr das verpasst, genau. Aber wir drücken allen die Daumen, dass sie da durchkommen. Es macht einfach Spaß. Sehr schön. Und unser großes Thema heute in diesem Podcast Nummer 43 sind ja Lastenfahrräder.
Ja, zum allerersten Mal.
Zum allerersten Mal.
Aber du hast zu mir gesagt, du liebäugelst auch immer wieder mit Lastenrädern.
Mein Problem ist, dass ich im Jahr vielleicht 3-4 Situationen habe, wo ich so ein Ding brauche. Und dafür muss ich es mir auf jeden Fall nicht kaufen.
Richtig.
Ja? Dann gibt's eben dieses Problem, wohin damit? Wird
Richtig.
Ja sowieso nur alles geklaut, wenn es auf der Straße steht. Und wenn man ganz ehrlich ist, da kann das Fahrrad noch so gut sein. Wenn es draußen steht, der Witterung ausgesetzt, dann vergammelt es einfach. Ja? Mhm. Dann macht der Fahrradfahren auch keinen Spaß mehr. Von daher, es gibt schon die Situation, ich hätte es natürlich gerne sportlich mit so einem Rennradlenker und so ein bisschen Styler.
So
ja? Das wäre schon cool.
Diese Frage Und vielmehr, das beantwortet uns jetzt mit Sicherheit der Alexander Lutz von Cargo Bike Jetzt. Und ich glaube, da ist der Name Programm.
Da ist der Name Programm. Schaut mal auf diese Seite drauf. Falls ihr irgendeine Frage zu Cargo Bikes oder Lastenfahrräder habt, da wird euch geholfen.
Unser Gast im Paradise.
Hallo Alex.
Hallo, Hallöchen. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Alex und Alex.
Ja, Alex und Alex, jetzt müsste ich mich auch noch Alex nennen, dann könnten wir die drei Alexe machen und eine Schlagerband gründen oder so.
Alex sagt, wir sind eine Verkehrswendeagentur. Ohne Lastenrad keine Verkehrswende. Du kommst von Cargo Bike Jetzt. Wie kam es eigentlich zur Idee dazu?
Cargo Bike Jetzt war ganz ursprünglich ein, sag ich mal, Informationsblog im Internet von Arne Behrensen. Schon, ich glaube seit, weiß ich gar nicht genau, 2015, 16. Jetzt wird mich Arne gleich schlagen, weil ich nicht genau weiß, seit wann. Aber das war praktisch so die Info-Anlaufstelle im Internet zum Thema Lastenrad. Also wenn du angefangen hast zu googeln, bist du eigentlich früher oder später immer bei Cargo Bike Jetzt gelandet. Und 2021 haben sich Arne, unser einer Gründer, und Martin Zeisler, unser zweiter Gründer, zusammengetan. Martin war einer der ersten Radlogistiker hier in Berlin mit Velogista, Schwerlasträder, ne, zum Transport, seiner Zeit ein bisschen voraus. Und die beiden haben sich dann zusammengetan und Cargo Bike Jetzt dann praktisch als GmbH gegründet, um auf diesem Blog aufsetzend weitere Dinge anzubieten.
Vielleicht nochmal zurück zu diesem Zitat, was der eine Alex, mein Alex gerade gesagt hat.
Mein Alex.
Ohne Lastenrad keine Verkehrswende. Das ist ja eine starke Aussage. Ist das komplett richtig? Also müsst ihr ja wahrscheinlich sagen, weil ihr ja in der Branche Politik macht sozusagen.
Also für mich ist einfach, oder für uns, ich würde sagen, das Autoersatzpotenzial des Lastenrads ist einfach so groß, dass es aus meiner Sicht eigentlich ein Selbstläufer ist, dass es sich früher oder später durchsetzen wird und auch einfach eine alltägliche Mobilitätsform wird. Und genau das haben wir uns wirklich auch so als Vision verschrieben. Praktisch, wir arbeiten daran, Lastenrad als alltägliche Mobilitätsform zu etablieren. In allen Bereichen, privat, gewerblich, mit Alten, mit jungen Leuten, so dass sich keiner mehr umdreht und erstaunt guckt, wenn er mal ein Schwerlastrad wie eine Uno auf dem Gehweg sieht, was Pakete ausliefert.
Gibt es bei eurer Arbeit einen Schwerpunkt oder eine ganz bestimmte Ausrichtung?
Ja, wir sind als Verkehrswendeagentur schon sehr eindeutig ausgerichtet auf die Zielgruppe Kommunen. Die unterstützen wir dabei, Lastenradmobilität vor Ort voranzubringen in unterschiedlichsten Bereichen.
Das heißt, ihr geht auf die Kommunen zu oder wenden die sich an euch? Wie muss man sich das vorstellen?
Also beides. Es kommen Kommunen teilweise auf uns zu, aber jeder, der schon mal versucht hat, Kommunen was zu verkaufen, weiß, man muss aktiv auf sie zugehen und man muss einen langen Atem haben und man muss viel Geduld haben. Und das ist eigentlich genau auch mein Job. Und ich habe irgendwann mal in meinem Leben in Deutschland alle Kommunen bis runter auf 50.000 Einwohner angesprochen zum Thema Radverkehrswende sozusagen. Und dieses Netzwerk pflege ich seit, keine Ahnung, 9 Jahren und die Leute bespiele ich halt auch sozusagen mit diesen Themen.
Du hast gerade ja schon angesprochen, du arbeitest seit fast 10 Jahren mit Kommunen an der Radverkehrswende. Was hat sich denn seitdem geändert, seitdem du da quasi angefangen hast? Sind die Schritte groß genug oder sind die zu klein?
Also es hat sich, glaube ich, vom Verständnis her was geändert. Früher, als ich anfing, da waren es einfach noch Verkehrsplaner. Und mittlerweile gibt es viele, sag ich mal, vom Ansatz her Mobilitätsmanager, auch kommunal, also kommunale Mobilitätsmanagerin. Ne? Und die denken anders. Die denken nicht von, was habe ich für einen Querschnitt der Straße und wie packe ich da alle drauf? Und womöglich noch von der Mitte her gedacht, von den Autos her. Sondern so ein kommunaler, eine Mobilitätsmanagerin, die denkt von den BürgerInnen als Zielgruppe, als NutzerInnen der Mobilität, die die Kommune ermöglicht. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Der schafft dann auch in the long run eine lebenswertere Stadt. Aber alles braucht unglaublich viel Zeit, ne?
Also, willkommen in Deutschland.
Das sieht man ja, ich finde, ein ganz tolles Beispiel ist, dass jetzt gerade in Berlin so Verkehrswendeprojekte auf die Straße kommen, obwohl wir diesen Regierungswechsel hatten und eigentlich alles wieder auf pro Auto eingestellt ist. Aber jetzt kommen gerade, wie bei uns im Kiez, jetzt ich wohne in Neukölln, Kreuzköln, die Ecke. Ich wohne jetzt fast in einem Kiezblock, aber der wurde natürlich vor 5 Jahren geplant. Ne? Jetzt kommt er auf die Straße. Herrn Wegner ärgert es jetzt erst nochmal. Aber in 5 Jahren werden wir dann alle drunter leiden von dem, was jetzt nicht geplant wird. Ne?
Ja,
und das heißt, das sind die Zeiträume, in denen ihr denken müsst. Das heißt, die 10 Jahre, die ich jetzt mitspiele, sind noch gar nicht besonders lange.
Mhm. Gibt es von deiner Warte aus her einen Unterschied zwischen Ost, West, Nord, Süd in dem, wie Politik oder wie vielleicht das Verständnis dafür ist, für Verkehrswende pro Fahrrad?
Na, aus meiner Sicht als jemand, der Kommunen Dienstleistungen zum Thema Verkehrswende anbietet, tue ich mir schon auf jeden Fall leichter in den reichen Bundesländern. Ne? Einfach nur, weil da einfach mehr Geld für sowas da ist, was für in manchem Verständnis noch nice to have ist. Weil du brauchst ja dann, wenn es wirklich um seriöse Investitionen geht, also jetzt abseits von Infrastruktur, bei mir ist es ja letztlich, sind es ja Dienstleistungen, Marketingprogramme, ne? Also das Drumherum, das ist für viele Kommunen erstmal nice to have. Und die Budgets freigegeben zu bekommen in einem Stadtrat, da tun sich Kommunen natürlich leichter, die entweder eher praktisch von der politischen Ausrichtung her in die Richtung geneigt sind oder eben einfach die mehr Geld haben. Weil sonst, wenn die Kommune eh schon ganz knapp bei Kasse ist, bleibt für sowas weniger Geld übrig. Und das ist natürlich im Osten teilweise noch ein bisschen häufiger der Fall. Aber eigentlich gibt's mittlerweile auch schöne Beispiele, wo einiges in die Luft sprießt. Leipzig war natürlich der Knaller letztes Jahr auch mit der Velocity und all dem, was da außen rum passiert ist. Ne?
Was sind denn so klassische Lastenradkonzepte, die ihr anbietet? Oder was ist der Renner unter den Konzepten?
Ja, also unser, sag ich mal, All-Time-Favorite ist die Cargo Bike Roadshow. Die gibt's seit 2016. Das ist eine, sag ich mal, Testfahrveranstaltung für Bürger und Bürgerinnen. Es gibt sogenannte, die nennen sich Arbeitsgemeinschaften fahrradfreundlicher Kommunen. Die gibt es fast in jedem Bundesland. Das sind Vereine, da haben sich die Kommunen zusammengetan. Die buchen uns für, sagen wir mal, 10 Stationen. Wir kommen in eine Stadt, haben 12 verschiedene E-Lastenräder dabei, stellen die auf, haben einen kleinen Anmeldetisch und dann laden wir die Bürger und Bürgerinnen ein, sich von uns beraten zu lassen und die Räder Probe zu fahren. Weil das ist das Einzige, was hier wirklich Vorurteile und Ängste gegenüber Lastenrädern abbaut. Ne? Du kannst davor stehen, die sie dir anschauen, sondern du musst dich draufsetzen und es ausprobieren. Und wir sind in dem Fall dann Händler- und Herstellerneutral. Das ist ganz wichtig, sonst müsste uns ja die Kommune nicht bezahlen, wenn wir ein Verkaufsinteresse hätten. Dann würden wir unser Geschäft machen, sondern wir stehen ganz neutral da und beraten wirklich und helfen den Leuten bei den ersten Dritten. Und das ist total belohnend auch, ne? Wenn dann Leute im Alter meiner Eltern kommen, so um die 70, würde ich mich nie draufsetzen. Und eine Dreiviertelstunde später gehen die und haben 8 Räderprobe gefahren und haben wirklich eine neue Mobilitätsoption im Kopf. So, oh, da kann ich ja meinen Grünschnitt wegbrennen.
Ja, voll geil. Aber wie geht denn das dann weiter? Jetzt nehmen wir mal an, die Roadshow ist der volle Erfolg. Da kommt jetzt ein mittelständiges Unternehmen und sagt, ja, ich brauche 10 Stück. Machen die das dann auch über euch oder sagt
überhaupt
ihr
nicht?
Dann
also wir verkaufen gar keine Räder, wir kriegen keine Provision. Wir laden aber oder wir sagen schon den Städten jeweils, ladet doch eure lokalen Fahrradhändler, die Lastenräder im Angebot haben, mit ein. Die sollen sich da auch präsentieren. Bei uns werden die Bürgerinnen neutral beraten. Dort können sie sich ein konkretes Angebot abholen. Und wenn der Gewerbetreibende kommt, zufällig zu dieser Cargo Bike Roadshow, die eigentlich für Privatanwenderinnen gedacht ist, habe ich ja auch schon was für ihn in der Hand, weil wir haben ein zweites Format, das nennt sich Flottes Gewerbe. Ähnliches Prinzip, aber da haben wir gelernt, dass es für einen Gewerbetreibenden nicht ausreicht, eben mal zu einer Infoveranstaltung zu gehen und ein paar Räder einfach so 10 Minuten Probe zu fahren, sondern da gehen wir rein in die Unternehmen, die werden von uns individuell beraten und kriegen für 4 Wochen ein Testrad in ihre eigenen Geschäftsprozesse. Viel aufwendiger, dann muss man mit den Kammern zusammenarbeiten, Handwerkskammer, IHK, Kreishandwerkerschaft, Wirtschaftsförderung, die alle an Bord holen. Also selbst ein Dachdeckerbetrieb, wo du denkst, was soll denn der, der hat doch Balken und so zu transportieren. Aber auch der macht mal ein Aufmaß und da braucht er nur eine lange Latte und seine Wasserwaage und den, weiß ich nicht, Werkzeugkasten, keine Ahnung, sein Laser. Das kann er wunderbar in den Lastenrad packen und da einfach hinfahren, ne?
Ein Kollege hat mir letztens auch erzählt, der arbeitet in einer Werbetechnikfirma und er hat den Chef jetzt so belatschert bekommen, dass es ein Lastenfahrrad gibt und er macht dann so Kleinmontagen damit, also was du gerade angesprochen hast, wo man eben nicht einen riesengroßen Sprint dafür braucht, der vollgeladen ist, aber darf dann auch für sein eigenes Gewerbe das Ding benutzen und darf seine Tochter damit auch zur Kita bringen, also irgendwie noch 2 Schritte weiter gedacht. Das fand ich total die süße Geschichte, dass da ein Chef oder eine Chefin, ich weiß es nicht, da auch mitdenkt und das Spiel mitspielt.
Sind denn Unternehmen überhaupt offen dafür? Haben die überhaupt die Fantasie, sich das in ihrem Arbeitsprozess vorzustellen? Oder?
Nee, also das ist genau der Punkt. Also ich würde auch sagen, praktisch im privaten Bereich ist das Thema Lastenrad schon ein Selbstläufer. Es hat schon diesen Grad erreicht. Es wird, ne, in den großen Städten ist es schon sozusagen voll am Laufen. Aber das geht einfach, das ist jetzt ein Selbstläufer. Aber im gewerblichen Bereich, da fehlt denen eben die Fantasie. Und genau dafür ist unser Programm da. Es ist praktisch, ich verkaufe das auch wirklich als Marketingmaßnahme. Wir kommen in eine Stadt, wir suchen auch nur 8 Pionierbetriebe, nennen wir die aus, und dann aus möglichst verschiedenen Branchen. Ne? Also die Krankenpflegerin, die kriegt ein kleines, kompaktes Lastenrad. Vielleicht der Gartenbaubetrieb, eben dann der Dachdeckerbetrieb, der Schornsteinfeger, Betrieb, der Hotelzimmer reinigt. Ne? Also was auch immer, bis hin zum Supermarktbetreiber mit Automaten, also so Supermarktautomaten, so kleine, hatten wir schon alles.
Und was sind die Argumente, die am meisten überzeugen?
Die frohste Botschaft ist immer, ach, damit wir können plötzlich Mitarbeitende mobil machen, die keine Fahrerlaubnis haben. Ne? Zum Beispiel Auszubildende. Wir haben überall Auszubildendenmangel. Ja. Und du musst eben nicht mehr in deine Stellenausschreibung reinschreiben, Voraussetzung Führerschein. Entfällt. Und trotzdem kannst du halt die Leute losschicken mit 3 Säcken Torferde.
Ja, schlau. Voll gut. Ich habe übrigens mal ein DRK-Lastenrad gesehen. Ich weiß nicht, ob die dann als Soforthilfe für irgendwen gekommen sind oder so, oder was deren Auftrag ist. Ich habe das auch mal versucht nachzurecherchieren. Ich habe dazu leider nichts gefunden. Weißt du da irgendwas?
Nee, ich habe mal einen Spezialaufbau gesehen, wie so für eine Art Arztrad. Hm. Irgendwie so quasi mobile Praxis, aber war auch eher so testweise.
Ist das Lastenfahrrad eigentlich eher ein Thema für die Stadt? Oder ist das auch ein Thema fürs Land? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich fahre viel Rennrad, fahre oft durch Brandenburg, Sachsen-Anhalt und so weiter. Und letztens war ich im Spreewald und da habe ich mal zwischen 2 kleinen Ortschaften ein Lastenfahrrad langfahren sehen. Und das ist das erste Mal mir aktiv aufgefallen, dass ich auf dem Land ein Lastenfahrrad gesehen habe.
Es tut sich leichter in der Stadt, weil da auch schon allein die Autobesitzquote ein Stück weit niedriger ist und man sich leichter vorstellen kann, kurze Wege zurückzulegen. Ne? Mhm. Aber die hast du ja auf dem Land auch. Ich komme auch aus einem Dorf in der Nähe von Würzburg. Und die Wege, die meine Eltern früher mit dem Auto zurückgelegt haben, zum Supermarkt, irgendwie die 1,5 Kilometer zum Getränkemarkt, zum hier Grünschnitt wegbringen, das sind ja alles Wege, die kannst du ganz easy mit dem Lastenrad das Auto ersetzen. Ja. Da geht's vielleicht nicht wirklich drum, das Auto abzuschaffen, den Erstwagen. Weiß ich auch, dass das unrealistisch ist auf dem Land. Aber den Zweitwagen vielleicht. Mhm. Und das ist dann halt dann der Ansatz.
Wie ist denn das eigentlich? Ich habe jetzt im Vorfeld überlegt, muss man eigentlich mit dem Lastenrad Radwege benutzen, wenn es so ausgeschildert
also,
ist?
Also, na klar, du bist einfach ein Fahrrad. Das heißt, wenn hier ein benutzungspflichtiger Fahrradweg ist mit diesem blauen Schild und dem weißen Rad, dann musst du den genauso wie alle anderen Radfahrenden benutzen.
Okay, weil da stelle ich mir ja für die Zukunft, also ich meine, die Logistikbranche ist eine Boombranche, ne? Jetzt stelle ich mir gerade vor, alle kaufen sich jetzt Lastenräder mit diesen großen Aufbauten und dann auf den Fahrradwegen, dann haben wir schon wieder das nächste Problem, oder?
Also ich habe es jetzt bei mir vor der Tür in Berlin-Kreuzberg, ne? Also die Protected Bike Lane auf dem Cottbusser Damm. Da finde ich, funktioniert es immer noch. Also wenn so eine Onno, die ist, weiß nicht, 90 Zentimeter vielleicht breit, wenn überhaupt, wenn die rechts am Rand der Protected Bike Lane parkt, weil er seine Pakete ausliefert, derjenige, kommen wir anderen Radfahrenden auf diesem, auch wieder geschätzt 2,50 Meter breiten Protected Bike Lane gut dran vorbei. Aber natürlich gibt es andere, also je schlechter die Infrastruktur und je schmaler, umso mehr wird es eine Behinderung. Aber das, finde ich, sollte kein Argument gegen mehr Lastenräder sein, sondern einfach, wir müssen jetzt durch diese harte Phase gerade durch den Druck auf der Straße erhöhen, bis wir endlich eine bessere Infrastruktur bekommen.
Ich habe auch schon von Kolleginnen gehört, die dann eben ihre Kids mit dem Lastenfahrrad durch die Stadt zur Kita fahren oder zur Schule. Und genau das, was du sagst, wenn die Infrastruktur schlecht ist und der Fahrradweg ist ganz schmal und holprig, dann kommt keiner mehr vorbei. Und die meinten dann so, ich habe dann schon schlechtes Gewissen. Ich will eigentlich am liebsten auf der Straße fahren, damit ich keine Behinderung bin. Aber da ist es mir dann zu gefährlich. Und die sind voll im Zwiespalt.
Ja, Schönhauser Allee war so das klassische Beispiel, wo die normalen, in Anführungszeichen, Radfahrenden dann immer gelästert haben über die mit den Lastenrädern, die sie ausbremsen. Aber ich finde, wir müssen da auch ein Stück weit einfach alle zusammenstehen. Praktisch der Weg für die Zukunft ist schon Radinfrastruktur für alle von 8 bis 80. Und da sind eben auch langsamere dabei. Mich nervt das dann manchmal auch, wenn irgendwie ein Vater mit einem Kind vor mir radelt auf dem, weiß ich nicht, 1,50 Meter breiten Radweg und ich kann nicht überholen, weil die nebeneinander fahren. Aber das muss man dann einfach auch mal hinnehmen.
Ich war ja ganz lange hin und her gerissen, ob ich mir ein Lastenrad kaufen soll, habe ich jetzt gemacht. Und davor wollte ich das unbedingt testen und habe in Berlin entdeckt, Flotte nennt sich das. Mhm. Da kann man kostenlos Lastenräder ausleihen. Finde ich genial. Gibt es noch mehr so eine Lastenrad-Sharing-Plattform, wenn die Leute mal Lust haben, sowas auszuprobieren?
Ja, es ist toll, dass du fragst. Das ist auch was ganz Einzigartiges in Deutschland, diese freie Lastenradszene. Also vielleicht auch als Hintergrund, wir machen auch eine Fachkonferenz, die nennt sich Cargo Bike Sharing Europe. Die machen wir jetzt nächste Woche zum dritten Mal in Köln. Und da war die Flotte auch bisher jedes Jahr mit vertreten. Und die ganze Bewegung, also praktisch das Forum Freie Lastenräder, jetzt ist es sogar ein Verband. Das sind, glaube ich, in Deutschland mindestens 140 Initiativen. Das allererste war Kasimir in Köln. Und das ist praktisch, ne, du hast da alles mittlerweile zur Hand. Es gibt praktisch Open Source Buchungssoftware, eine Plattform, die du dir ziehen kannst als Initiative. Es gibt ein Handbuch, wie du sowas aufbaust. Und dann organisieren sich halt überall die Freiwilligen und finden ja praktisch Paten für die Lastenräder. Die stehen dann bei einem Kiezladen, bei einem Kiezbüro.
Ich finde das großartig, ne? Da gibt's so eine, online machst du das, reservierst dir das, kannst dir angucken, wie das Ding aussieht.
Fallbeispiel, ne? Und ich frage gerade, ob ich das dann heute machen kann. Weil ich habe mir, also mein Keller wurde ausgeräumt, da sind Fahrräder und Gitarren weg. Ich versuche jetzt gerade krampfhaft meine alten Gitarren wieder zusammenzukaufen. Ist ganz schwer. Und ich habe jetzt eine gefunden, die will ich heute über Kleinanzeigen irgendwo im Prenzlauer Berg abholen. Und mit dem Rennrad einhändig 10 Kilometer fahren und einen Gitarrenkoffer in der anderen Hand ist irgendwie blöd. Und mit Öffis habe ich keinen Bock, mit Auto auch nicht. Würde gerne Fahrrad fahren. Ich kann jetzt quasi im Internet mir ein Lastenfahrrad buchen.
Also Hand aufs Herz, es wird, glaube ich, bei der Flotte wäre es ein großer Zufall, wenn jetzt ein Fahrrad hier in der Nähe frei ist. Ja. Weil die bucht man in der Regel schon ein bisschen vorab und man bucht sie in der Regel auch für den ganzen Tag. Einfach auch um diesen Freiwilligen, die alle mitmachen, die Arbeit ein bisschen zu erleichtern. Ne? Weil es ist eine persönliche Abholung und Rückgabe.
Ah, okay.
Deswegen geht es nicht im Stundenrhythmus. Ja. Was du jetzt natürlich machen könntest, hier in Berlin gibt es den Anbieter CargoRoo mit den gelben Lastenrädern. Das ist einfach, ne, wie die anderen Mieträder. Das kannst du dir einfach die App runterladen und es dir mieten.
Schreibe ich mir gleich mal auf. Wie heißt das? CargoRoo.
Das sind diese gelben Lastenräder, die stehen meiner Meinung nach hier auch in Mitte. Bei uns in Kreuzberg gibt es ganz viele davon.
Weil das ist ja wirklich so für Privatpersonen. Ne? Also wenn man nicht gerade Familie hat. Bei einer Familie mit Kindern sehe ich das Lastenrad jeden Tag im Einsatz. Aber bei mir zum Beispiel, ich brauche das mal für einen Fotojob, dann haue ich mein Equipment da drauf. Ich brauche das mal, wenn ich in Baumarkt gehe und so weiter.
Aber ich brauche das mal, um eine Gitarre abzuholen.
Genau, aber nicht jeden Tag. Und dann will ich es auch eigentlich, das Riesending, nicht irgendwo rumstehen haben, vor allen Dingen nicht auf der Straße, weil es dann sowieso
geklaut
ist,
wird.
Ja. 24 Stunden später.
Also es ist ja mein Sharing ist total mein Herzensthema. Und also es gibt dann richtig schöne Beispiele. Du kannst jetzt zum Beispiel als Hausgemeinschaft ein Lastenrad anschaffen.
Auch gut.
Und dann gibt es sogar eine App aus Hannover, die Hanna-App, das ist die vom dortigen freien Lastenrad, die kannst du dir auch holen. Und mit der sogar in einer geschlossenen Nutzergruppe, nur in deiner Hausgemeinschaft zum Beispiel, das Lastenrad professionell teilen. Wenn du es dann noch mit einem elektronischen Schloss ausrüstet, ist es voll profimäßig.
Das ist ja voll geil. Genau. Muss nur die Nachbarschaft funktionieren.
Ja, und dann macht das auch wirklich Spaß, wenn man diesen Zugang hat zu Lastenrädern. Weil ich habe jetzt so lange gewartet, bis ich ein Lastenrad gefunden habe, was ich mit in meine Wohnung bekomme, ne? Wo ich alles, was ich ganz klein bekomme, Lastenbrett ab und so weiter.
Es gibt auch noch ein Wahnsinnsbeispiel aus Stuttgart, das heißt das Stuttgarter Rössler. Das ist dann so ein Abo-System, ne? So wie Swapfeed. Die mit den blauen Reifen, das ist praktisch so ein Langzeitmietsystem ist das. Ja, du hast das Fahrrad zu deiner persönlichen Verfügung, aber du hast es nur gemietet. Und in Stuttgart kannst du diese Stuttgarter Rössler, ein E-Lastenrad bekommen für 6, 12, 18 Monate. Und wenn du praktisch ein niedriges Einkommen hast, ist extra so gestaffelt, also die höchste Förderstufe, dann zahlst du nur noch 50 Euro pro Monat also für das E-Lastenrad, zu deiner eigenen vollen Verfügung. Mit Service, mit Wartung, mit allem.
Und woher kommt dieses Förderprogramm? Also wer
von der Stadt.
Von der Stadt.
Geil. Ich stelle mir es dann immer so vor, das sind diese schönen Steuereinnahmen von Mercedes und Porsche und die fließen direkt da rein.
Ist ja, aber das ist dann wirklich, das ist nicht ein Förderprogramm für das Land, sondern wirklich
nur von der Stadt Stuttgart.
Von der Stadt Stuttgart. Mhm. Jetzt sind wir gerade beim Thema. Wie sieht's denn überhaupt aus mit Förderung. Ich habe mal so ein bisschen bei euch rumgeklickt und da läuft ja aber in vielen Bundesländern gar nichts, ne?
Naja, ich komme jetzt erstmal von der anderen Seite. Also dieser Bereich auf unserer Webseite, wir haben einen deutschlandweiten und für Österreich einen Überblick aller Lastenrad-Förderprogramme, die es gibt für privat und gewerblich und dann nochmal aufgegliedert nach Bundesland, so wie du sagst. Und ja, es gibt Bundesländer, da geht mehr und es gibt Bundesländer, da geht weniger. Es ist generell ein sehr von den Kommunen schon gern bespieltes Thema. Ich glaube auch, weil man sich da als Politikerin ganz gut mit teilweise profilieren kann, ist aber auch wahnsinnig aufwendig, weil der große Unterschied ist ja, ne, wir haben ja eine E-Auto-Förderung gehabt, jetzt bis vor kurzem. Da war es ja einfach so, du hast dir ein E-Auto gekauft, es gab ein paar Vorgaben, aber sogar diese schrecklichen Hybridautos, konntest riesen SUV kaufen und zack, reichst du einfach nur deine Quittung ein, deinen Kaufbeleg und deine Zulassung und kriegst das Geld. Und beim E-Lastenrad oder beim Lastenrad generell ist ja anders, ne? Kostenvoranschlag holen, aber auf keinen Fall reservieren oder irgendeine Anzahlung leisten, weil dann verlierst du deinen Anspruch. Einreichen, warten, 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 rückfragen, warten, warten, warten und dann irgendwann das Go und dann gibt es natürlich das Rad nicht mehr da.
Und dann, aber war das nicht sogar so, dass das auch nur, du musstest ein Gewerbe haben?
Nee, also es gab eine bundesweite Förderung. Oder? Es gab erstmal eine bundesweite Förderung, die war nur für gewerblich. Die ist jetzt auch im Rahmen dieses Bundesverfassungsgerichtsurteils zum Klima- und Transformationsfonds. Also die ist ohnehin ausgelaufen, aber es ist unklar, ob sie verlängert wird, diese Förderung. In Berlin gab es auch mal ein Förderprogramm, das war nur für gewerblich, wenn ich mich richtig erinnere. Und ansonsten gibt es die teilweise auf Bundeslandebene, teilweise auf kommunaler Ebene. Düsseldorf hat mal sehr erfolgreich eins gemacht, ist dann auch evaluiert, was ja auch wichtig ist. Ne? Die haben dann wirklich rausgefunden, wie viele Leute dann auch mal ein Auto abgeschafft haben, nachdem sie ein Lastenrad gefördert bekommen haben. Gut ist auch, wenn du es mit so einer Art Haltefrist kombinierst, damit sich nicht jemand ein Lastenrad fördern lässt, aber es ein halbes Jahr später fast zum Neupreis wieder vercheckt. Und was ich auch richtig wichtig finde, ist so ein Sozialfaktor mit rein. Weil auch so Hand aufs Herz, du musst jetzt nicht im grünen Mittelstand das Lastenrad, finde ich, so quersubventionieren. Zumindest sollten zuerst alle anderen die Subventionierung bekommen, die es vielleicht nötiger haben, sagen wir es mal so. Ja. Und wenn man die paar Sachen beachtet, dann kann man auch ganz gut. Also ist es schon auch auf jeden Fall ein probates Mittel.
Das haben, haben wir in Berlin gerade zurzeit was Schönes? Nee, ne, Berlin mal wieder.
Das würde ja auch gerade, glaube ich, nicht so gut reinpassen.
Ja, also jetzt gerade mit der CDU passt das nicht so richtig, das stimmt. Aber wer weiß, was demnächst mal irgendwann kommt. Du hast ja gesagt, politische Prozesse dauern sehr lange. 10 Jahre ist da manchmal ein Wimpernschlag. Mal gucken, was passiert. Wo geht denn die Zukunft hin?
Naja,
also vielleicht einmal was Realistisches und das, was du dir gerne ausdenken würdest.
Ja, das ist gut.
So wie die ganze Verkehrswende in Deutschland, es wird schon, glaube ich, stetig vorangehen. Wir sind gerade in so einer Backlash-Bewegung, merkt man auch, ne? Also so dieses, in Berlin wurde im Wahlkampf gewonnen mit diesem Autothema und es passiert andernorts auch noch ein Stück weit. Aber ich glaube, die Mobilitätswende generell ist nicht aufzuhalten, die wird kommen und da wird es in langsamem deutschen Tempo sich so voranarbeiten. Und wir werden da mitgenommen sozusagen. Die Lastenradmobilität ist da dabei. Es gab einen riesen Boom zu Corona, aber der ist jetzt auch abgeflaut. Also so wie in der ganzen Fahrradbranche. So, das wird seinen Weg gehen, aber wir brauchen Geduld. Mein Wunsch wäre natürlich, wir hätten so richtig, richtig mutige Politikerinnen, so wie in Frankreich zum Beispiel.
Ja.
Oder in Spanien.
Erzähl mal.
Anne Hidalgo in Paris als Oberbürgermeisterin hat halt ganz viel einfach für die Verkehrswende gemacht, prestigeträchtigste Straßen für den Autoverkehr gesperrt, macht Schulstraßen, ne? Also da ist einfach richtig Bewegung drin und die ist halt wiedergewählt worden. Das ist ja das Wichtige an der Sache.
Und das sieht man ja auch immer wieder, alle Erfolgskonzepte, da wurde die Mobilitätswende von oben her, von der lokalen Regierung quasi verordnet. Und hier bei uns kommt das von unten, von Bürgerinitiativen. Ja. Und deswegen ist dieser Weg so lang, bis man mal einen Zugang findet und die Sachen wirklich umgesetzt bekommt.
Ja, ich war jetzt gerade auf so einer Fachtagung in einer ganz kleinen bayerischen Stadt und bin zufällig dem Bürgermeister mit einer Pressevertreterin in die Arme gelaufen, wirklich vor dieser Kongresshalle. Und da kamen wir auch so ins Gespräch. Und da habe ich auch ähnlich so argumentiert, in Deutschland ist die Verkehrswende so langsam unterwegs. Und dann hat er natürlich von seiner Sicht so, ja, aber ich mache doch schon dies und das und habe ein Verleihsystem. Und ich brauche aber auch die politischen Mehrheiten. Aber wenn du sie mal hast, also trotzdem gibt's ja Widerstände. Und da musst du halt den Mut haben, einmal drüber zu gehen und es dann und zu sagen, jetzt machen wir es mal so, jetzt machen wir mal die Innenstadtverkehrsberuhigt und dann halten wir es mal aus und gucken, ob die mich wieder wählen in 4 Jahren.
Und das machen die Deutschen nicht.
Genau, die wollen halt Machterhalt. So, ja. Bist du einmal
kein
gewählt.
Risiko.
Genau. Und das ist halt so traurig.
Und ich glaube, die sind alle ein Risiko eingegangen. Sei es in Kopenhagen ganz am Anfang, sei es in jetzt in Barcelona oder in Paris. Das war alle ein Risiko.
Und das sind ja auch
London auch.
Das sind ja auch Tourismusargumente, die Leute in die Stadt ziehen. Ja.
Müssen wir nicht drüber reden.
Ja, also, ach man, es gibt so viele gute Argumente und so wenig schlechte.
Und in Berlin haben wir halt, ne, die meiste Bewegung kommt halt von den Bezirken, also Friedrichshain-Kreuzberg, ja, so weit voraus. Das war ja auch deutschlandweit echt nochmal richtig so einen Hingucker mit den Protected Bike Lanes und diesen temporären Bike Lanes. Aber jetzt müssen wir halt gucken, wie es weitergehen kann. Ich hoffe, alle Planerinnen, die hier in Berlin tätig sind, halten gut durch und laufen uns nicht weg in dieser Periode.
Schönes Schlusswort.
Schönes Schlusswort.
Sehr schönes Schlusswort. Dankeschön, Alex.
Ja, sehr gerne. War sehr kurzweilig mit euch.
Ja, fanden wir auch. Also der Alex, der andere Alex, der Alexander Lutz, hat ja so viel Herzblut für dieses Thema und das ist ja schon fast ehrenamtliches Engagement, da sein Leben so zu verschreiben. Finde ich ja mega geil.
Ja, finde ich auch. Und ich bin immer so glücklich darüber, dass wir Menschen treffen, die wirklich das Leben, das Thema Fahrrad leben und nicht auf die Kohle schauen und so. Übrigens, für alle Menschen, die wir so ein bisschen neugierig gemacht haben auf das Thema Lastenrad und die einfach überhaupt nicht wissen, wo sie anfangen sollen, sich damit auseinanderzusetzen, auf der Webseite von Cargo Bike jetzt gibt's eine Rubrik Marktübersicht. Und da kannst du wirklich nach deinen Bedürfnissen filtern. Und
also
alle Lastenradmarken.
Also meine Bedürfnisse wären Rennradlenker, sportlich, ja, aber trotzdem mit Last.
Da habe ich eins gefunden aus Ungarn oder so. Sieht total crazy aus.
Stark, ich muss gleich mal nachgucken, wenn wir hier fertig sind mit der Aufnahme.
Und da findet man alle gängigen Lastenmarken und das ist ganz gut, um sich ein bisschen zu orientieren.
Stark, also mega geiles Thema. Ich habe auch gemerkt, wie das ein ganz großer Fahrradbereich ist, von dem ich ganz, ganz wenig Ahnung habe, weil ich damit extrem wenig Berührungspunkte hatte bis jetzt. Also das war alles Neuland für mich.
Ja, ist ja auch nicht so ein Thema, mit dem man sich jetzt jeden Tag auseinandersetzt, ne? Ist ja auch mehr so immer so ein, also ich hatte das wirklich, wie gesagt, immer jahrelang immer so im Hinterkopf und habe immer so rübergeschielt auf die Lastenräder und dachte immer so, oh, cool, lauter große Sachen einfach darauf packen und losfahren.
Ja, ist schon geil. Nicht schlecht. Also ich bin hooked.
Und mittlerweile ist es die Realität.
Ja, weißt du, was auch bald Realität sein wird? Na? Dein Ausflug in die USA.
On the road.
Oh. Was gibt's da für Neuigkeiten?
Ram 2024.
Race Across America.
Ja, ich begleite. Ich meine, es gab ja diesen großen Test im Erzgebirge.
Genau, also Bottle Klaus ist ja derjenige, der fährt und der hat, du hast gesagt, 3 Tage, also einmal hinfahren ins Erzgebirge, dann den Stoneman fahren und dann wieder nach Berlin zurückfahren. Und das war einmal die große Ausbelastung, hast du gesagt.
Ja, und da haben sie bestimmte Sachen so ausprobiert. Zum einen Kommunikation aus dem Begleitfahrzeug. Da sind der Leon und die Lea mitgefahren und haben sich dann eben probiert, mit ihm zu kommunizieren. Und das hört sich so einfach an, ne? Aber du kannst ja nicht einfach immer ein Handy benutzen, weil dann hast du mal in Tschechien einfach mal kein Netz.
Ich hätte gedacht, die machen das wie bei der Tour de France, also bei den ganzen Profi-Radrennen, halt mit einer Funkstrecke. Dann hast du einen kleinen Knopf im Ohr, hast in der Bib-Shorts, also in der Träger-Fahrradhose, so eine kleine Aussparung, wo du dein Sendegerät reinmachst und dann hast du im Auto quasi so ein Gegensprechanlage und dann, das ist ja immer so an die Scheibe geklebt oder so an den Rückspiegel und dann ist das mit so einem Seilzug und dann kannst du es immer zu dir ziehen und dann schnappt das wieder automatisch zurück.
Naja, er hat sich sowas besorgt, aber maximale Funkstrecke, er hat wahrscheinlich nicht so ein Profigerät, ne? 500 Meter Distanz.
Naja, nur, aber die fahren doch sowieso hinter dem, oder?
Nee, aber die können natürlich in USA, müssen die zwar nachts hinter dem herfahren, alles easy, aber die müssen sich tagsüber, muss der Follow-Car sich dem normalen Straßenverkehr einordnen.
Was heißt das?
Na, das heißt, dass du darfst ja nicht mit 25 km/h und Warnblinkleuchte auf einer Autobahn fahren, auf dem Highway.
Ja.
Sondern du darfst den Verkehr nicht aufhalten. Das heißt, du musst mal vorfahren, dann wartest du wieder kurz. Ach. Auf jeden Fall Ende vom Lied. Die Strecke wird auch, oder die Distanz wird auch mal schnell ein Kilometer sein.
Okay.
So. Und das Ende vom Lied war, dass der arme Klaus Henning, weil er nicht erreicht wurde oder weil er die Crew nicht erreicht hat, dann stand er einfach mal eine Stunde da rum mit knurrendem Magen und ist dann irgendwie in Tschechien in so einen Supermarkt reingelatscht, hat sich erstmal ein paar Bananen geholt. Das war Erzgebirge und leider auch mit einem ganz negativen Beigeschmack, weil er ist gestürzt. Tatsächlich. Ja,
so kurz bevor dieses Race Across America losgeht.
Ja.
Aber ist was Schlimmes passiert?
Es ist Gott sei Dank nichts Schlimmes passiert, aber wenn du ihn jetzt sehen würdest, das macht keinen Spaß, weil er humpelt, kann nicht geradeaus laufen. Er kann eigentlich kaum noch alleine aufs Rad steigen. So.
Ach Quatsch, so gut, Olle.
Es sind einige Prellungen, Rippenprellungen, er hat in den Adduktoren, hat da eine Zerrung. Hm. Gott sei Dank werden die ganz wenig belastet beim Radfahren. Das hat er schon wieder ausprobiert. Er saß auch schon wieder auf dem Rad. Und weißt du, was er dann ganz trocken sagt?
Was denn?
Na, Gott sei Dank bin ich mit hoher Geschwindigkeit gestürzt.
Hä?
Ja, weil da ist der Winkel, mit dem du aufschlägst, nicht so steil.
Profi halt, ne?
Schön, ne?
Ja, super.
Willkommen im Team Ram 2024.
Ja, das kann ja heiter werden.
Ja, auf jeden Fall.
Aber wie viel Zeit hat er denn jetzt noch zum Auskurieren?
Das wird passen, das sind jetzt noch ein paar Wochen, ne?
Ja.
Aber die Uhr tickt. Die Uhr, Gott sei Dank braucht er jetzt nicht mehr so stark belasten, ne? Hm. Er geht dann auch quasi in so eine Ruhephase vor dem Wettkampf. So, das passt schon irgendwie ganz gut, aber eigentlich passt es gar nicht.
Ja, klar. Wem passt das schon, auf die Schnauze zu fliegen
am
Fahrrad? Muss ja nicht sein. Ah, gut, fahrt vorsichtig da draußen, unsere lieben Freunde. Also Vorsicht im Straßenverkehr und auch auf Straßen, wo eben keine anderen Verkehrsteilnehmer sind. Es kann mal feucht sein und dann rutscht das Vorderrad weg oder so.
Und das geht echt schnell.
Ja, schneller als man denkt. Ja. Also, safe sein da draußen. Wir sagen Tschüssikowski, unser Name Martin Gerz.
Und Alex Hüfner.
Bis bald.
Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.